Wir haben im ersten Block unserer Predigtreihe gelernt, dass die Jünger 4 Monate zuvor mit Jesus unterwegs waren. Sie wollten Jesus nachfolgen und Jesus lud sie ein, zu kommen und zu sehen. Und sie kamen und sie sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen Leben und Herrlichkeit. Er nahm sie zu der Hochzeit, zu einer Hochzeit, und sie erlebten sein erstes Wunder dort. Und dann zog er mit ihnen nach Jerusalem zum Passafest. Dort bekamen sie eine andere Seite der Herrlichkeit Jesu zu sehen, bei der Tempelreinigung. Und in Jerusalem tat er einige Zeichen, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihn zogen. Einer dieser Menschen war Nikodemus, der bei Nacht Jesus aufsuchte. Nach dem Aufenthalt in Jerusalem zog er wieder nach Galiläa durch das Gebiet der Samariter. Und dort in der Stadt Sichem traf er eine Frau, zu der er sich als der Messias zu erkennen gab. Er blieb 2 Tage dort und dann zog er weiter nach Galiläa. Und von diesem Zeitpunkt an waren die Jünger nicht mehr bei ihm. Er war von diesem Zeitpunkt an ganz allein. Er hatte sie eingeladen zu kommen und zu sehen, denn er wollte ihnen zeigen, worauf sie sich einlassen wollten. Doch bevor sie den nächsten Schritt gehen konnten, mussten sie alles noch einmal überdenken. Deshalb erlaubte Jesus ihnen zu gehen und sie kehrten zum Fischerboot zurück. Denn sie mussten abwägen, was es ihnen kosten würde, seine Jünger zu sein. Nun, 4 Monate nach der ersten Begegnung traf er die gleichen Jünger noch einmal am See Genezareth, wie wir gerade gehört haben. Und er lud sie ein zweites Mal ein. Und diesmal hieß es nicht, kommt und seht, sondern hieß es, kommt und folgt mir nach. Markus berichtet von dieser zweiten Begegnung in aller Knappheit. Markus 1, die Verse 16 bis 20 lesen wir. Markus 1, die Verse 16 bis 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihrem Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Das ist in aller Knappheit das, was 4 Monate später geschehen ist. Aber die Parallelstelle zu diesem Text haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Die Parallelstelle zu diesem Text steht in Lukas Kapitel 5. Lukas berichtet ausführlicher, als es hier steht. Der Bericht bei Lukas ist ausführlicher. Und diesen Bericht werden wir uns heute anschauen. Lukas berichtet, dass Jesus am See Genezareth stand. Wo genau wissen wir nicht. Aber ich vermute in Kapernaum. Dort heißt es, dass die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Und dieser Satz zeigt uns, dass Jesus inzwischen ziemlich bekannt war. Er war wie ein Rockstar. Überall, wo er hinging, gab es eine große Menschenmenge um ihn herum. Und der Text sagt, dass Jesus stand. Normalerweise saß der Lehrer und die Schüler stehen und der Lehrer sitzt. Aber die große Zuhörerschaft nötigte ihn zum Aufstehen. Bei der Überlegung, wie er der eventuell ständig anwachsenden Menschenmenge gerecht werden konnte, sah er zwei Schiffe am Ufer liegen. Die zugehörigen Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Um die Volksmenge effizienter zu leeren, stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus, so wie es da steht. Wenn man annimmt, dass Jesus den Simon schon kannte, und das war der Fall, wie wir es gesehen haben, dann ergibt es Sinn, dass Jesus einfach in sein Schiff stieg und ihn bat, ein wenig vom Land wegzufahren, damit die Volksmenge ihn besser hören kann. Das heißt, Simon übergibt Jesus die Kontrolle über sein Schiff. Ihr habt nicht verstanden. Noch einmal. Das Schiff symbolisiert seinen Job. Das Schiff symbolisiert seinen Beruf. Die Art und Weise, wie er sein Lebensunterhalt verdient. Indem er Jesus die Kontrolle über sein Schiff überlässt, gewährt er ihm Einblick in sein tägliches Leben. Denn das Schiff war das Symbol seiner Existenz. Jesus steigt in das Schiff und sagt zu Petrus, ein wenig vom Land wegzufahren. Und Petrus tut es. Petrus ist eigentlich der Kapitän des Schiffes. Also stellt euch das mal vor, welcher Schiffskapitän würde einfach so die Kapitänschaft seines Schiffes einem anderen überlassen und Befehle annehmen und sie auch tun? Er erlaubt Jesus die Kontrolle auf sein tägliches Leben. Passt sehr gut auf, denn es ist sehr bedeutsam. Viele Menschen sind Sonntagschristen. Aber in der restlichen Woche spielt Gott keine Rolle. Wenn Gott dein Herr ist, wenn Gott der Herr über dein Leben ist, dann sollte er auch der Herr sein über dein Gewerbe. Dann sollte er auch der Herr sein über deinen Job. Dann sollte er auch der Herr sein über deine Arbeit, über deine Beschäftigung, über deine Familie, über deine Kinder. Viele loben und preisen Gott sonntags um 9.30 Uhr. Aber von Montag bis Sonntag ist Gott kein Thema mehr. Simon gibt Petrus hier oder er überlässt ihm hier seinen Job, seinen Beruf, seine Karriere, sein ganzes Leben. Jesus, also ein Jünger ist jemand, dessen ganzes Leben in den Händen Christi steht. Ich sage das noch einmal. Ein Jünger ist jemand, dessen ganzes Leben in den Händen Christi steht. Ein Jünger kann sein Leben nicht teilen. So nach dem Motto, dieser Teil meines Lebens ist Privatsache. Da hat Gott hier nichts mitzureden. Und manche Christen leben so. Sie teilen ihr Leben in Bereichen und Gott darf hier was sagen, aber hier darf Gott nichts sagen. Ist das nicht so manchmal? Ist das nicht so? Jünger sein ist 24 durch 7. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das ist Jünger sein. Also das, was du sonntags um 9.30 Uhr tust, das ist keine Jüngerschaft, das ist keine Nachfolge. Doch ein Jünger erkennt, dass sein ganzes Leben sich um die Beziehung zu Jesus dreht. Sein ganzes Leben sich um die Beziehung zu Jesus dreht. Und er macht ihn Herr über alles in seinem Leben. Sein Beruf, seine Familie, seine Kinder und so weiter. Nun macht es Sinn, dass der Apostel Paulus sagt, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das heißt, jede Arbeit, die wir tun, sollte getan werden, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Wenn ich ein Lehrer bin, dann arbeite ich so als Lehrer. Nee. Wie kann ich das erklären? Wenn ich ein Lehrer bin, dann zeige ich der Welt, wie Jesus als Lehrer arbeiten würde. Wenn ich ein Arzt bin, dann zeige ich der Welt, wie Jesus als Arzt arbeiten würde. Wenn ich ein Bankkaufmann bin, dann zeige ich der Welt, wie Jesus als Bankkaufmann arbeiten würde. Er möchte, dass wir bei allem arbeiten, dass wir beim allem arbeiten stets sein Wohlgefallen suchen. Kann Jesus verherrlicht werden mit deiner Arbeit? Kann Jesus verherrlicht werden, wie du arbeitest? Wenn wir Arbeit suchen, sage ich immer, Herr, wenn diese Stelle dich nicht verherrlicht, dann gib mir diese Arbeit nicht. Dann gib mir diese Stelle nicht. Wenn du dort nicht verherrlicht wirst, dann brauche ich sie nicht. Kann Jesus verherrlicht werden mit deiner Arbeit? Petrus überlässt ihm alles. Und genau das möchte auch Jesus in unserem Leben tun. Er möchte, dass wir ihm alle Bereiche unseres Lebens überlassen. Amen. Vers 4. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe. Bleib bei mir. Ihr werdet gleich. Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Dann kommt ein Problem und das Problem ist im nächsten Vers. Jesus sagt, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Hier ist das, was Petrus hätte nicht sagen sollen. Was er eigentlich sagt, ist Folgendes. Meister, das war gerade eine tolle Predigt. Predigen kannst du wirklich. Aber Fischen ist mein Ding. Das war wirklich eine tolle Predigt. Aber Fischen ist mein Ding. Du kennst dich sehr gut aus mit dem Predigen, aber du weißt nur zwei Dinge über Fischen. Wenig und gar nichts. Weil das, was du gerade sagst, ergibt keinen Sinn. Das, was du gerade sagst, macht keinen Sinn. Weil, was du nicht weißt, ist, die Fischer in dieser Region hier, sie fischen nur nachts. Die Fische, sie beißen am Tag nicht. Und ich bin ein Profi. Und wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Deswegen haben wir unsere Netze gewaschen, weil wir total fix und fertig sind. Und wir wollen jetzt nach Hause gehen, um zu schlafen. Also das, was du sagst, macht keinen Sinn. Offensichtlich verstehst du überhaupt gar nichts über Fischen. Bleib bei mir, bitte. Das, was du gerade sagst, macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe 5 Minuten gebraucht, um zu Aber zu kommen. Aber auf dein Wort. Eine andere Übersetzung sagt, trotzdem auf dein Wort. Eine andere sagt, doch auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Es macht keinen Sinn. Es ist keine gute Business-Strategie. Aber der einzige Grund, warum ich das doch machen will, ist, weil du es so gesagt hast. Es macht keinen Sinn, sagt Petrus. Es klingt tatsächlich verrückt. Aber der einzige Grund, warum ich meine Erfahrung als Fischer beiseite legen werde, warum ich meine Expertenmeinung als Fischer beiseite legen werde und das tun, was für mich keinen Sinn macht, ist, weil du es so gesagt hast. Hast du jemals Gott gehorcht, einfach nur, weil er gesagt hat, tu es? Du brauchst nicht zu fragen, wie, warum oder tu es einfach. Oder wie reagierst du, wenn Gott dir sagt, etwas zu tun, was für dich keinen Sinn ergibt? Bist du bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn das, worum er dich bittet, keinen Sinn ergibt? Petrus sagt, Meister, es macht keinen Sinn, aber auf dein Wort will ich es tun. Sind wir heutige Christen so weit, wie dieser Petrus es war? Wo haben wir auf Jesu bloßes Wort hin gehandelt? Wo haben wir auf Zeichen verzichtet? Wo haben wir unsere Besserwisserei zurückgesteckt? Sind wir auch nicht manchmal der Meinung, manches besser zu wissen als die Bibel? Ist das nicht so? Zum Beispiel, warum solltest du denn jemandem vergeben, der dir wehgetan hat? Das ergibt doch keinen Sinn. Der hat dich missbraucht, der hat dich verletzt. Wenn du ihn nie wieder siehst in diesem Leben, ist das noch so früh. Warum solltest du dieser Person vergeben? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber der einzige Grund, warum du ihm da vergibst, ist, weil Gott dir sagt, vergib ihm. Und zwar sagt er, vergib ihm und auf dieselbe Weise werde ich auch dir vergeben. Also jetzt die Frage, bist du bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn das, worum er dich bittet, keinen Sinn macht? Denk darüber nach. Wenn Jesus zu Petrus am helllichten Tag sagt, fahre hinaus auf die Tiefe, macht es keinen Sinn. Aber Jesus sagt, es macht eher keinen Sinn, wenn du da bleibst, wo du bist. Also fahre hinaus auf die Tiefe. Im Psalm 107 steht, wie das Leben eines Jüngers aussieht. Psalm 107, Vers 23. Es heißt hier, die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, sie sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Der Psalmist sagt uns hier, dass Gott nur in der Tiefe Wunder tut. Es gibt kein Wunder im flachen Wasser. Es gibt kein Wunder am Strand. Ja, Gott sagt, wenn du Wunder erleben willst, dann musst du auf die Tiefe fahren. Dann musst du auf die Tiefe hinausfahren. Warum? Weil du dort nur die Kraft Gottes, nur die Kraft Gottes hast, um dich festzuhalten. Du bist zu weit, um zurückschwimmen zu können. Also bist du angewiesen auf die Kraft des lebendigen Gottes, die dich dort festhalten wird, um dich zurückzubringen. Du kannst die Kraft Gottes nicht erfahren, wenn du nicht in die Tiefe fährst oder wenn du nicht in die Tiefe gehst. Ein kleiner Junge kaufte sich mal einen Goldfisch. Und der Verkäufer legte den Goldfisch in eine Tüte und gab ihm. Und der Junge fragte ihn, soll ich meinen Goldfisch in dieser Tüte lassen? Und der Mann sagte ihm, nee, leg ihn in eine Dose. Und der Junge fragte ihn, wie groß wird denn mein Goldfisch sein? Und der Mann sagte, naja, es kommt darauf an. Wenn du deinen Goldfisch in dieser kleinen Dose, in einer kleinen Dose legst, dann wird er klein bleiben. Aber Goldfische haben knöchernes Skelett. Und deswegen bleiben sie klein, wenn sie in einer kleinen Umgebung sind. Sie werden aber groß, wenn sie in einer großen Umgebung sind. Wenn du also deinen Goldfisch in einem großen Aquarium legst, dann wird er unvorstellbar groß werden. Ja, Gott möchte, dass du ihm vertraust und dass du auf tiefes Wasser gehst. Er möchte, dass du deine Umgebung erweiterst, um seine Herrlichkeit zu erfahren. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, wenn du nicht in der Tiefe deiner Beziehung zu ihm gehst. Du kannst seine Herrlichkeit nicht erfahren, wenn du nicht in die Tiefe gehst. Er möchte, dass du die Bequemlichkeit des Ufers verlässt und dass du auf großes Wasser gehst. Lieber bin ich allein mit ihm auf hoher See, als auf einem Strand und die Sonne scheint und ich bin umgeben von Freunden mit einem Festmahl ohne ihn. Lieber bin ich allein mit ihm auf hoher See. Amen. Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurchgearbeitet und nichts gefangen. Und Jesus sagt, versuch's noch einmal. Ihr habt nicht verstanden, das war viel zu einfach. Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurchgearbeitet. Und Jesus sagt, versuch's noch einmal. Jesus sagt, du hast einmal versucht, du hast den ersten Schritt gemacht und es hat nicht geklappt. Aber wenn du es noch einmal versuchst und diesmal auf meine Weise, werde ich Dinge bewirken, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Er sagt, versuch es noch einmal, diesmal auf meine Weise. Kannst du ein bisschen zurückblicken, zurückschauen in der Vergangenheit? Du hast eine Arbeit gesucht und nichts gefunden. Du hast studiert und das Studium nicht geschafft. Du hattest eine Beziehung und sie ist gescheitert. Und das Versagen und das Scheitern steht groß auf deiner Stirn geschrieben. Aber Gott brat dich heute Morgen hier und er spricht sein Wort in deinem Leben und sagt, versuch's nur einmal. Diesmal tu es auf meine Weise. Gott sagt, versuch's nur einmal. Ja, man hat dir das Herz gebrochen. Ja, du wurdest enttäuscht. Ja, er hat sein Versprechen nicht gehalten. Aber ist er der einzige Mann in dieser Welt? Vergiss ihn und geh in eine Position, in der Gott sich in deinem Leben verherrlicht. Du musst Gott vertrauen, dass das Letzte nicht wie das Nächste sein wird. Manchmal musst du Gott genug vertrauen, dass das nächste Mal besser sein wird, als das, was gewesen ist. Und dass das letzte Mal, dass das, was kommt, besser ist, als das, was gewesen ist. Bevor ich die Maylin kennenlernte, hatte ich Dutzende von Beziehungen, die nacheinander schiefgegangen sind. Ich war sogar verlobt. Einmal. Die Verlobung hat nur 5 Tage gedauert. 5 Tage. Sie kam und gab mir diesen Ring zurück. Ich war tief am Boden. Tief am Boden. Aber jedes Mal habe ich gesagt, Herr, ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiterhin versuchen. Und dann kam Maylin. Und den Rest wisst ihr. Erlaube nicht, dass deine Misserfolge endgültig werden. Erlaube nicht, dass deine Misserfolge endgültig werden. Wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, sagt Petrus. Erlaube nie, dass deine Misserfolge endgültig werden. Ja, du hast die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Ja, du hast dein Bestes gegeben und es hat nicht geklappt. Ja, du warst aufrichtig und es hat nicht geklappt. Du warst wahrhaftig, du hast mit Integrität gearbeitet und es hat nicht geklappt. Du hast alles gegeben, du hast alles getan, was du tun musstest. Du hast alles gegeben, du hast ehrlicherweise versucht und es hat nicht geklappt. Gott brate dich heute hier und spricht sein Wort in deinem Leben und sagt, versuch's nur einmal. Und diesmal tu es genau, wie ich dir sage, wie es in meinem Wort steht. Versuch's nur einmal. Lass dich von mir leiten. Gott sagt zu jemandem heute, komm mit mir auf die Tiefe. Hab keine Angst, hab nur Vertrauen. Komm mit mir auf die Tiefe. Das bedeutet, du musst einige Dinge in deinem Leben loslassen und den Schritt mit ihm auf die Tiefe wagen. Amen. Jesus hat befohlen, Petrus hat ihm gehorcht und das Ergebnis war gewaltig. Wir haben gerade gehört, das Ergebnis war gewaltig. Ein Fang, das Herz eines jeden Fischer erwärmen lässt. Puh. Und die Netze fingen an, sich zu zerreißen. Und das Boot war so voll, dass die anderen, Jakobus und Johannes, riefen. Und sie kamen mit ihrem Boot. Und dann heißt es, beide Boote waren so voll, dass sie drohten zu sinken. Das Ergebnis war gewaltig. So groß, dass der Petrus ihn nicht selbst an Land schaffen konnte. Petrus war überwältigt, denn das Wunder lenkte seine ganze Aufmerksamkeit nicht auf die Fische, sondern auf Jesus. Das Wunder lenkte seine Aufmerksamkeit auf Jesus. Petrus mag damals erkannt haben, wer Jesus war. Er war ja mit ihm unterwegs. Er hat erlebt, wie er Wasser in Wein verwandelte. Er hat erkannt, dass Jesus der Herr über die Natur ist. Aber in dem Augenblick hat Petrus in Jesus den Heiligen Gottes entdeckt. Er hat den Heiligen Gottes entdeckt. Petrus wusste, dass Jesus der Messias ist. Aber in dem Augenblick hat er den Heiligen Gottes entdeckt. Er war der Herr über die Fische. Er wusste, wo die Fische schwimmen. Und hier stand der Heilige Gottes, dieser Heilige Gottes, nicht auf einer Kanzel, um zu predigen, sondern in seinem Boot, während seiner Arbeit. Eben hatte sich Petrus im Vertrauen auf sein Können und Fahrwissen angemaßt, Jesus zu sagen, dass seine Anweisung zum Herablassen der Netze töricht sei, dass es keinen Sinn hatte. Und das machte Petrus seine ganze Sündhaftigkeit bewusst. Er fühlte sich so unwürdig, neben Jesus zu stehen, neben Jesus im gleichen Boot zu stehen. Daher fiel er, Vers 8 sagt hier, er fiel zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges. Er sagt: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Übersetzung ist, heißt, Petrus bekannte sich nicht nur als sündiger Mensch, sondern er sah auch die Heiligkeit Gottes in Jesus hervorleuchten. Und er sprach im Grunde: Jemand, der so heilig ist wie du, darf mit einem Sünder wie mich keine Gemeinschaft, keinen Umgang haben. Das ist genau das, was er zu Jesus sagte. Jemand, der so heilig ist wie du, der darf mit einem Sünder wie mich keinen Umgang, keine Gemeinschaft haben. Wir lesen allerdings nichts davon, dass Jesus wegging oder Petrus kritisierte, sondern er sprach: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Jesus sagte im Grunde: Hab keine Angst. Trotz deines Zustands kann ich aus dir etwas machen. Kann ich dich gebrauchen. Trotz deines Zustands kann ich dich gebrauchen. Deswegen hab keine Angst. Von nun an wirst du Menschen fangen. Der Ausdruck Menschen fangen ist lehrreich. Bei seiner täglichen Arbeit fing Petrus Fische. Und dazu waren allerhand Fertigkeiten erforderlich. Nun sollte er diese Fertigkeiten nicht fahren lassen, sondern sie auf eine höhere, auf eine geistliche Ebene gebrauchen, um Menschenseelen für Gott und sein Reich zu gewinnen. Bevor ich Pastor wurde, habe ich Biologie studiert. Ich wollte Biologe werden. Ich wollte mich spezialisieren in der Neurobiologie. Ich wollte sogar in die Forschung gehen. Ich wollte forschen. Ich hatte wirklich Spaß am Dinge zu erforschen. Ich wollte das menschliche Gehirn erforschen. Nun, jetzt bin ich Pastor geworden und ich habe immer noch Spaß am Dinge zu erforschen. Nun, ich sitze nicht mehr in einem Labor und erforsche Dinge, sondern ich erforsche hier im Gotteswort. Und ich habe richtig Spaß daran, als Gotteswort zu erforschen, es auszulegen, es euch auszulegen. Seht ihr, ich habe diese Fertigkeiten, die ich gebraucht hätte für meine weltliche Arbeit, die gebrauche ich jetzt für meine geistliche Arbeit. Und das ist genau das, was Jesus zu Petrus sagte. Ja, du hast Fische gefangen, du hattest deine Techniken, du hast all diese Techniken, um Fische zu fangen. Genau das werde ich nutzen, damit du Menschen fangen kannst. Macht das Sinn für euch? Und dann heißt es in Vers 11: Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das ist überwältigend. Als ich im Kindergottesdienst war, konnte ich nicht verstehen, warum Markus 1, ein wildfremder Mensch kommt zu ihnen und sagt: Kommt und folgt mir nach, und sie lassen alles liegen und gehen mit ihm. Ich konnte das nicht verstehen. Aber jetzt ergibt es einen Sinn, oder? Sie kannten ihn schon. Sie waren schon 4 Monate mit ihm unterwegs. Sie haben sein erstes Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie er sich verherrlicht hat, indem er Wasser zu Wein gemacht hat. Und er hat ihnen alles gezeigt, was sie wissen sollten, um ein Jünger zu sein. Und nun konnten sie alles zurücklegen. Und sie haben wirklich alles zurückgelassen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und es gab kein Zurück mehr. Unser tägliches Gebet sollte so lauten: O Vater, ich möchte, dass du die Kontrolle über mein ganzes Leben übernimmst. Denn ich möchte dich verherrlichen in allem, was ich tue. In meiner Arbeit, in meiner Familie, in allem, was ich tue, will ich dich verherrlichen. Hilf mir, dir unverzüglich in jeder Situation zu gehorchen, auch wenn das, was du mir sagst, zu tun, für mich keinen Sinn ergibt. Und führe mich so, dass ich alle meine menschlichen Erkenntnisse beiseite legen kann, auch wenn es für mich keinen Sinn macht. Amen. Amen. Fortsetzung folgt. Irgendwann.